another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo, lieber Christian.
Du schon wieder? Warum hörst du nicht auf, mich zu quälen?
Christian?
Nein, ja? Gunnar, hi, hier bin ich. Das war Dayonara aus Planescape Torment. Das ist ja heute unser Thema und ich wollte dich schon immer mal so begrüßen, aber ich traue mich nicht. Deswegen habe ich sie machen lassen.
Wie clever du wieder ins Spiel eingeführt hast. Du solltest irgendwas mit Medien machen oder so.
Das liegt lange hinter mir, diese Zeit.
Na gut, dann nochmal hier offiziell. Hallo, ich bin der Gunnar.
Und ich bin der Christian.
Zusammen sind wir heute der Stay Forever Podcast und unser Thema ist, Christian sagte es schon, Planescape Torment.
Ja, wir hatten uns gedacht, nachdem wir die letzten Male hauptsächlich Spiele, Serien besprochen haben und das dann immer so ausgeufert ist, wie bei Civilization zum Beispiel kaum auf die einzelnen Teile eingegangen sind, suchen wir uns diesmal ein Spiel, das für sich alleine steht. Planescape ist natürlich Teil einer größeren Tradition mit dem Dungeons & Dragons Universum, aber es ist nur ein Spiel, das für sich steht.
Dafür aber, wow, was für ein Spiel.
Ja, ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, die bisher anspruchsvollste und schwierigste Aufgabe, die wir uns rausgesucht haben. Und ich bin sehr gespannt, ob wir beide dem Spiel gerecht werden können.
Also das ist jedenfalls eins der anspruchsvollsten, interessantesten und auch, wie soll ich sagen, moralisch komplexesten Spiele, das ich je gespielt habe. Würde nicht zögern, es unter meiner Top-3-Liste der besten Spiele aller Zeiten zu nennen.
Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist definitiv eines der ungewöhnlichsten Spiele, die ich je gespielt habe. Und du hast es schon gesagt, das hat auch eine moralische Komponente. Es ist ein sehr stark erzählendes Spiel. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall auch vorweg schicken an die Zuhörer, die das Spiel nicht kennen. Wir werden höchstwahrscheinlich über die Geschichte und einige Wendungen in diesem Spiel reden. Also es werden Spoiler vorkommen. Wir bemühen uns, sie gering zu halten. Aber es kann gut sein, wenn wir von unserer Energie hinweggetragen werden, dass wir sogar das Ende verraten.
Ich bin fest entschlossen, das Ende zu erzählen.
Oh, okay.
Also ich finde, die Auflösung oder die Art, wie das zu Ende erzählt ist, ist halt sehr schlüssig und passt ganz gut zu dem Spiel.
Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man so die Dimension und die Tiefe des Spiels darstellen will, muss man fast über die Konsequenzen reden, die das Spiel am Ende hat. Aber lass uns am Anfang anfangen und erstmal erklären, was Planescape Torment eigentlich ist.
Genau, Planescape Torment ist erstmal ein Rollenspiel, ein 2D-Rollenspiel von Interplay bzw. den Black Isle Studios. Ist erschienen Ende 1999 in Deutschland, knapp über um den Jahreswechsel herum, im Januar, auf dem PC natürlich. Und es ist am ehesten noch bekannt dafür geworden, für so ein unbekanntes Spiel, dadurch, dass es die Baldur's Gate Engine benutzt hat, also mit dem Baldur's Gate System verwandt ist, nicht nur wegen der Engine, sondern auch wegen des AD&D-Szenarios. Oder AD&D-Szenarios.
Ja, es kommt auch aus der tendenziell aus der ähnlichen Hand. Also Baldur's Gate hat ja BioWare gemacht, die Kanadier, aber über die Black Isle Studios und Interplay wurde das veröffentlicht und auch Planescape Torment kommt über Interplay und wurde von Black Isle, von dem Entwicklerteam intern gemacht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, das sind die gleichen, die auch die Fallout-Spiele vorher gemacht haben.
Naja. Unter anderem in Teilen. 1 und 2, genau.
Ja, und dieser Name lässt sich so schön auflösen, das Planescape Torment, denn das Spiel heißt eigentlich Torment. Das ist der Titel und dieser Zusatz Planescape bezieht sich auf die Welt, in der es spielt, das Universum. Du hast schon gesagt, AD&D, also Advanced Dungeons & Dragons, ist der Lizenzgeber. Und das war mir zum Beispiel als Rollenspieler lange Zeit nicht klar, weil ich in meiner Jugend nicht AD&D gespielt habe, sondern das Schwarze Auge und was man so spielt als Deutscher. Dass das ja in unterschiedliche Kampagnen zerfällt sozusagen, dieses AD&D. Und die bekannteste Fantasy-Kampagne ist das Forgotten Realms, Vergessene Reiche heißt es, glaube ich, im Deutschen. Und dann gab es eben auch noch eine Zeit lang diese von nicht sehr viel Glück begleitete Kampagne Planescape, die da sozusagen noch eins drüber angesiedelt ist über den anderen AD&D-Szenarien. Und darauf basiert Planescape Torment.
Genau, ich sag mal, das Planescape hat sicherlich Spieler von das Schwarze Auge überfordert.
Ja, kann man so sagen. Ich werde auch nur schimpfen jetzt den Rest des Podcasts lang.
Deutet der Doppelpunkt im Namen Planescape Torment deutet ja darauf hin, dass es noch weitere Planescape-Spiele geben sollte, oder? Planescape Torment, Planescape Revolution, Planescape irgendwas.
Stimmt.
Würdest du sagen, ja?
Ja, würde ich sagen.
Genau, oder wäre das nächste Forgotten Realms Torment gewesen?
Es sollte ja auch mehrere geben, soweit ich weiß. Interplay hatte diese Lizenz gekauft. Die AD&D-Lizenz lag lange Zeit bei SSI. Die haben diese klassischen AD&D-2D-Spiele gemacht. Und 1995 lief das aus und dann hat TSR, die Firma hinter Dungeons & Dragons, diese Kampagnen einzeln verkauft und einzeln lizenziert. Und Interplay hat die Forgotten Realms lizenziert, wo eben Baldur's Gate drauf basiert. Und dann haben sie noch Planescape genommen, weil das war damals ein sehr junges Szenario. Das kam 1994 erst raus. 1995 haben sie dann die Lizenz gekauft. Und das Planescape galt also als das nächste große Ding, lief aber tatsächlich nur ungefähr 4 Jahre lang bis 1998 und dann hat es DSA wieder auslaufen lassen wegen mangelndem Interesse. Und bei Interplay waren tatsächlich 3 Spiele geplant zu dem Zeitraum, 2 wurden wieder eingestellt und das einzige, das dann bei Interplay rauskam und doch das einzige Planescape-Spiel überhaupt, ist Torment.
Und das ist ja auch alles übrigens gar kein Wunder, weil Planescape ist halt ein sehr, sehr, sehr schräges Szenario. Man kennt ja D&D vielleicht noch so ein bisschen aus den Spielen, wenn man das nicht selber gespielt hat, oder damit AD&D, und dann hat man so eine Assoziation von, ich spiele einen Zwerg oder einen Paladin oder sonst irgendwas, einen Magier, also von so sehr normaler Fantasy, dem, was ich immer Vulgär-Fantasy nenne, aber AD&D ist schon auch ein ziemlich abgefahrenes Szenario, in dem es ganz viel Höllenebenen gibt und absurde Ebenen, Ordnung, das Chaos, der Gerechtigkeit, tausende von ganz abstrusen Kreaturen. Und wenn man in den Forgotten Realms immer spielt oder so die dazugehörigen Bücher liest, die Drachenlanze-Bücher, dann hat man das Gefühl so von normaler Fantasy und fühlt sich so angenehm auf dem Boden, möchte ich sagen, seiner Tolkienschen Vorbildung. Und Planescape ist halt einfach, spielt sehr auf die absurderen Teile des AD&D-Universums, die man schon eigentlich immer vermieden hat, wenn man das normale AD&D gespielt hat.
Ja, du bekommst das so am Rande manchmal mit, wenn du in den Forgotten Realms spielst, dann taucht halt mal ein Dämon zum Beispiel auf und dann heißt es da so nebenbei, ja, der kommt von der unteren Ebene oder kommt mal irgendein Wesen von der Astralebene, ein Engel oder sowas. Und dann tauchen in Nebensätzen diese Ebenen auf. Und das Planescape ist das Szenario, das darauf basiert, diese Ebenen darzustellen. Also das thematisiert, wo kommen denn die eigentlich her, diese ganzen Wesen? Was sind denn das für Ebenen? Elementarebene und die inneren, äußeren Ebenen und solche Geschichten. Und da spielt das dann alles.
Was übrigens natürlich wirklich ein abstruses Szenario ist, finde ich, mit der Ebene Mechanus, wo rechtschaffen neutrale Maschinenwesen wohnen.
Ja.
Oder die Ebene, wo nur Engel wohnen.
Das Schöne ist, die Rollenspieler sind ja häufig Nerds und Nerds sind ja strukturiert denkende Menschen und das Faszinierende an diesem Planescape ist, dass es ein sehr stark gerastertes, strukturiertes Szenario ist, weil es sagt, wir haben bei AD&D diese Gesinnungsmatrix, also von gut nach böse, gut neutral böse auf der einen Achse und auf der anderen Achse rechtschaffen, neutral und chaotisch. Und diese Ausprägungsmatrix wird dann einfach den Ebenen zugeordnet, dass du sagst, okay, wie könnte denn eine rechtschaffen gute Ebene aussehen? Das ist dann natürlich Celestia, die Ebene der Engel. Aber spannender ist, wie könnte eine chaotisch gute Ebene zum Beispiel aussehen? Das ist dann Arborea, die Ebene der Tiere. Und genauso ist das dann mit rechtschaffen neutral, sind mechanische Wesen. Und dann hast du natürlich auch die rechtschaffenen Bösen, das sind die Teufel. Und die chaotischen Bösen, das sind die Dämonen.
Das spiegelt sich ja auch heute noch fort in der heutigen Fantasy, finde ich, oder auch in Filmen und so. Und das System ist eigentlich ganz cool, diese Matrix, die du sagst, um halt Ausprägungen von Gut und Böse zu beschreiben, wie man sie für Fantasy braucht. Nichtsdestotrotz macht diese sehr nerdige Aufteilerei einer Mythenwelt in meinen Augen immer so ein bisschen die Mythenwelt kaputt. Ich meine, es nimmt halt das Mythische raus. So, man geht halt so mit dem Lineal dran und sagt, die Ebene reicht von hier bis hier.
Ach. Das sind ja eher Extreme der Ausprägung und dann hast du natürlich viele Grauzonen und nirgendwo ist das klarer als in Planescape, wo du einen Teil dieser Ebenen bereist und wo du eigentlich in der Stadt Sigil im größten Teil des Spiels unterwegs bist, die in der Mitte in den Ebenen der äußersten, der absoluten Neutralität aufgehangen ist, so als Narbe dieses Weltenrads sozusagen. Das wird auch die Stadt der Tore genannt, dort treffen im Prinzip die Ebenen aufeinander, ohne sich gleich den Kopf abzuschlagen. Dort leben diese Wesen alle mehr oder weniger friedlich beieinander. Und das macht das natürlich ein hochgradig spannendes Szenario, gerade weil, wie du auch sagtest, da eben keine Elfen, Zwerge und sowas auftauchen, die gehören der materiellen Ebene. Die ist wo ganz anders, die hat da überhaupt nichts damit zu tun. Das hier sind die äußeren Ebenen, die Outer Planes, und dort ist alles Mögliche an bizarrsten Wesen unterwegs, aber nicht die Klischee-Fantasy.
Ja, also Dämonen und Teufel und sowas kommt natürlich vor, die hat man ja schon mal irgendwo anders auch gesehen. Untote gibt's, die Widdermenschen, oder diese einen, die man gar nicht aussprechen kann, die mit G und AI am Ende.
Die Githzerai, die man auch aus Neverwinter Nights 2 kennt. Ja, oder die mechanischen Wesen, diese Modronen, die du auch schon erwähnt hattest, tauchen da auf. Und dann diverse Mischformen, Halblinge, Scheusale, Tieflinge und solche Dinge.
Alles sehr, sehr, sehr absurd. Man fragt sich, wie sie das Geld dafür gekriegt haben oder wie das überhaupt mal durchgehen konnte. Aber wurscht, dazu kommen wir später sicher noch. Das Spiel ist also von Black Isle und Interplay. Kam 99 raus, ich sagte es schon, und wurde maßgeblich mitgestaltet von Chris Avellone oder Avellone oder so, der halt auch in anderen Spielen, Fallout oder Neverwinter Nights, mitgemacht hat, der jetzt übrigens gerade wieder aufgetaucht ist. Ich hatte ihn so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er jetzt, glaube ich, bei dem Kickstarter-Projekt Wasteland 2 mitmacht von Nine Fargo.
Genau, der ist ja bei Obsidian und weiß gar nicht, was er da ist. Ich glaube, Kreativdirektor oder sowas. Und Obsidian ist halt auch beteiligt an Wasteland 2 und dementsprechend ja auch.
Genau, und Producer war ein Deutscher, und zwar Guido Henkel. Der kam aus der deutschen Szene von, kam der nicht von Attic und diesen ganzen...
Genau, der ist einer der Gründer von Attic.
Genau, ja, und hat da in Deutschland schon Rollenspiele gemacht, unter anderem die relativ berühmte Nordlands-Trilogie, das Schwarze Auge, und ist dann nach Amerika gegangen und hat da mitproduziert an Planescape Torment. Und das schlecht gehütetste Geheimnis ever, er ist auch auf dem Titelbild der Packung.
Ja.
Das hat doch noch keiner gewusst, das enthüllen wir jetzt exklusiv. Guido Henkel ist die Figur auf der Spielepackung, nur halt ein bisschen geschminkt.
Auf seinem eigenen Blog gibt es einen Eintrag von vor vielen Jahren, wo auch Fotos dabei sind, wie er sich von diesem Maskenbildner dann bepinseln lässt und wie er dann eben ausschaut mit dieser Maske. Das ist tatsächlich ein leicht nachbearbeitetes Foto unter dieser Maske. Man erkennt nicht mehr viel von ihm.
Das ist aber nett, finde ich. Also es ist immer ganz cool, wenn da jemand aus dem Team für sowas dann hervorgehoben wird.
Das stimmt.
Guido Henkel übrigens macht ja jetzt, da hat er eine ganze Zeit lang, glaube ich, mobile Spiele gemacht und alles Mögliche danach. Und der schreibt ja jetzt so eine Art Heftromane, so Horror-Heftromane. Er lebt in Amerika weiterhin und da gibt es ja nicht so eine Heftroman-Szene wie hier von Bastei und so, die man an Bahnhofskiosken kaufen kann. Und er schreibt die als, ich glaube, als E-Books und bringt die einzeln raus. Jason Dark heißen die, glaube ich.
Das sind so Vampir-Geisterjäger-Geschichten oder so, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, das ist so alles, ist mein Eindruck. So ist halt so eine große Vermengung verschiedener Mythenwelten. Ich glaube, da kommen dann auch Werwölfe vor und fernöstliche Ghule und irgendwie solche Sachen.
Der Guido Henkel war zu DSA-Zeiten ein bisschen mein heimlicher Held der deutschen Spieleentwickler. Und zwar nicht nur deswegen, weil er die Nordland-Trilogie verantwortet hat, die immer noch zu meinen liebsten Rollenspielen gehört, sondern auch deswegen, weil er die Musik dazu gemacht hat. Vor allen Dingen zum dritten Teil Schatten über Riva, das, wie ich finde, immer noch eine der atmosphärischsten Musiken hat, die man in Rollenspielen so hört, also gerade von dieser Zeit. Das höre ich nach wie vor noch gern.
Ich habe da keine Erinnerung mehr dran und ich wusste das doch gar nicht, dass der Guido noch Musik gemacht hat. Weil er ist doppelt begabt, weißt du?
Ja.
Nicht nur schreiben und noch producen vielleicht, sondern auch noch Musik machen. Das ist ja ganz unangenehm. Jedenfalls ging das Projekt so ein bisschen schief, das Planescape-Projekt. Hat ein bisschen länger gedauert, dann musste am Ende noch Sachen gestrichen werden. Und Guido Henkel hat die Fertigstellung gar nicht erlebt, sondern ist vorher von Interplay gegangen im Streit, wie man hört.
Ja.
Das Spiel kam dann halt raus und war gar kein totaler Flop, wie ich das vermutet hätte. Ich glaube, Interplay hatte damals, oder Black Isle, und Interplay hatte damals halt einen bombastischen Ruf unter Rollenspielern oder unter Rollenspielfans. Und ich glaube, das ist einfach mitgekauft worden. Ich glaube nicht, dass es eigene Fans so leicht gefunden hat wegen des Szenarios, sondern ich glaube, das ist einfach so, oh, ein neues Spiel mit der Baldur's Gate Engine, kaufen wir.
Stand ja sogar auf der Packung drauf.
Ja, genau.
Genau, von den Baldur's Gate machen oder mit der Baldur's Gate Engine irgendwie sowas. Ich glaube, 400.000 Stück oder sowas hat's verkauft. Das hat so leicht den Ruf eines Indie-Spiels und man hat ja nostalgisch verklärt gerne so ein bisschen diesen Gedanken, ja, das ist so ein Untergrundspiel, ein zu Unrecht geschmähtes und von den Leuten ignoriertes Spiel, aber das ist gar nicht so. Wie du schon sagtest, das wurde durchaus viel gekauft.
Obwohl ja die GameStar sich bemüht hat, es tot zu schreiben, wie ich finde, muss man jetzt hier mal offen sagen, Heinrich Lennart hat das nämlich getestet und hat bloß 81% gegeben.
Das ist zu niedrig.
Nein, 82 waren es, genau. Und ich weiß noch genau, wie es war, weil wir hatten nämlich alle keine Zeit und wussten dann nicht, wer dieses komplexe Spiel testen sollte, dem man ja auch gerecht werden muss, indem man dem ein bisschen mehr Zeit widmet und so. Und dann haben wir es halt an Heinrich nach Amerika gegeben. Und dann kam halt dieser Test wieder und der las sich ganz vernünftig. Und wir hatten aber alle das Spiel nicht gespielt. Wir hatten noch keine zweite Version und so, und das ging dann halt nicht. Und dann haben wir es halt veröffentlicht so, und dann meldeten sich ein paar ungehaltene Leser. Und dann haben wir das Spiel gespielt und dann hat sich zumindest meine Meinung dazu, zu dieser Wertung, da geändert.
Ich finde, dass man je nachdem, welche Perspektive man auf das Spiel einnimmt, eine 82 auch gut vertreten kann. Weil es unter gewissem und einem gewissen Blickwinkel einfach ein Rollenspiel ist, das nur mäßig funktioniert. Also zum Beispiel, wenn du von einem Rollenspiel eine gewisse Art von Spielfluss erwartest, eine Art von ausbalanciertem Kampfsystem, ausbalancierten Ausrüstungssystem und sowas. Und das sind alles Dinge, so zentrale Elemente des Rollenspiels, die in Planescape Torment nicht sonderlich gut funktionieren. Nicht katastrophal, aber sie sind nicht unbedingt perfekt. Und das Interessante an dem Spiel ist, dass es dennoch ein herausragendes Spiel ist. Dass es trotzdem hervorragend funktioniert, obwohl diese ganzen grundlegenden Sachen nicht so toll umgesetzt sind. Aber wie gesagt, wenn du das für die Essenz eines Rollenspiels hältst, dann ist es nicht der ganz große Wurf.
Das finde ich ganz interessant, weil das so ein bisschen einen zentralen Punkt dieser ganzen Spielewerterei betrifft, also Bewerterei. Ist es nämlich so, dass ein herausragender Punkt, der irgendwas ganz Besonderes ist, das ganze Spiel in den Rumpf heben kann, oder muss immer die Gesamtheit der Sachen stimmen, so wie es das GameStar-Testsystem von heute nahelegt. Mhm. Ich weiß noch, wie wir da mal diskutiert haben über Silent Hill, über die Silent Hill-Serie. Ich glaube, es war Silent Hill 2. Und da gilt was Ähnliches, wie ich finde. Das ist nämlich meines Erachtens ein total nicht funktionierendes Spiel, auf ganz vielen Ebenen nicht. Aber es ist halt trotzdem für ganz viele Leute eine klare, gefühlte 90. Mhm. Hat es halt ein paar Sachen gut erzählt, dieses coole Geheimnis hat mit den Special Plays und so weiter und so fort. Und da hat man sich von ganz unterschiedlichen Seiten genähert. So von so eine so, hä, das ist ja kein gutes Spiel und natürlich ist es halt, erzählt es gut, ja und? Aber es könnte ja auch noch ein vernünftiges Kampfsystem haben.
Ja.
Und die anderen so, aber wie schön es ist. Es bringt in mir Seiten zum Erklingen, von denen ich nicht wusste, dass sie da waren.
Das ist eines dieser Obwohl-Spiele, von denen es noch mehrere gibt, die hervorragend, herausragend sind, obwohl sie eigentlich spielerisch einige Dinge nicht so gut machen. Aber jemand, der jetzt das Wertungssystem, gerade wie es bei GameStar ist, vertreten würde, würde dir umgekehrt einfach die Frage stellen, könnte Silent Hill oder Planescape Torment nicht noch viel bessere Spiele sein, wenn sie diese Sachen auch richtig machen würden? Und da muss man neutral einfach antworten, ja, wären sie wohl.
Das ist natürlich richtig. Nichtsdestotrotz, man hätte dem ein paar Punkte mehr geben müssen, von mir aus auch gerne eine 90, weil ich habe nämlich, also meine persönliche Wertung ist ja exakt die von Baldur's Gate 2, weil Wahnsinn. Ich habe beide Spiele bis zum Exzess gespielt, weil Baldur's Gate 2 glaube ich 200 Stunden und dies hier, also solange es eben ging, glaube 60 oder so, und hatte dann hinterher mich so hingesetzt für mich selber und versucht zu entscheiden, welches dieser Spiele mir mehr Spaß gemacht hat. Ich konnte es aber nicht sagen.
Also auf einer objektiven Ebene, sofern das überhaupt existiert und es das gibt bei Spielen, ist Baldur's Gate 2 das bessere Spiel. Und ich kann dir das auch begründen, aber bevor wir da reingehen, müssen wir nochmal umreißen, nochmal ein bisschen das zurückzusetzen, worum es in Planescape Torment eigentlich geht. Ich hatte schon gesagt, es hat, was das reine Mechanische vom Rollenspiel angeht, diverse Schwächen. Das sind also offensichtlich nicht die Dinge, die das Spiel legendär machen. Dann muss es was anderes sein. Und das ist in erster Linie die Atmosphäre, die Handlung, die Art und Weise, wie das Spiel sein Thema erzählt und welches Thema es erzählt. Magst du kurz umreißen, worum es geht in dem Spiel?
Okay. Ich wollte dich auch gar nicht in eine Diskussion über Baldur's Gate 2 verwickeln.
Das ist da will ich ja drin verwickelt werden, aber noch nicht jetzt.
Ah, nein, die Baldur's Gate 2-Diskussion führen wir ein andermal. In einem anderen Podcast, weil die Baldur's Gate-Reihe muss zwingend einen eigenen Podcast haben.
Stimmt.
Also, wir sagten schon, es ist ein D&D-Spiel. Es spielt in der Stadt Sigil, der Stadt der Tore, die in alle Ebenen führen. Und der Hauptcharakter ist tot. Das ist heutzutage, werden hier tote Hauptcharakter links und rechts entgegengeworfen. In Crisis und in Kingdoms of Amalur und überall. Aber damals war das halt eine relativ neue Sache. Man schenkt halt an und ist in der Leichenhalle und wacht da auf. Und man sieht auch echt überhaupt nicht gut aus.
Nein, wirklich nicht.
Ich finde das übrigens ein sehr merkwürdiges Design. Der Hauptcharakter sieht aus wie Frankenstein als Zombie.
Ja.
Oder wie ich in meinem Budget-Test zu Planescape Torment schrieb, der Held ist tot und auch sonst in schlechtem Zustand.
Schön gesagt.
Brillanter Satz, möchte ich sagen. Also man wacht da halt auf und ist offenkundig, also man kriegt es halt raus, ist offenkundig unsterblich. Man kann halt immer wieder sterben und dann wacht man halt immer wieder in verschiedenen Orten auf und man geht halt nicht kaputt, sondern denkt dann halt so ein bisschen drüber nach, was das sein könnte und weiß es aber nicht und das löst sich einfach hinterher auf. Und der erste Charakter, der einem begegnet, ist Mort oder Morty oder wie auch immer der ausgesprochen wird.
Mort.
Mort einfach, genau. Das ist ein fliegender Totenschädel, der einem in der Leichenhalle entgegenfliegt. Was sagt denn der so, Christian?
Den ersten Satz, den er sagt, können wir uns gleich mal kurz anhören.
Hey Meister, bist du okay? Stellst du dich nur tot, um die Staubis in die Irre zu führen? Ich dachte wirklich, du seist ein Totenbüchler.
Das ist insofern schon ein bemerkenswerter Satz, weil das, wie gesagt, das Erste ist, was man im Prinzip hört in dem Spiel. Ein paar Sekunden, nachdem man angefangen hat, wird überhaupt schon von einem schwebenden Totenschädel begrüßt. Das ist ja auch nicht alltäglich. Und dann verwendet er in diesem Satz auch gleich so eine Art Gossenjargon mit Wörtern wie Staubis und Totenbüchler. Und da gibt's noch viele weitere Wörter, die dann schnell auf einen einprasseln. So Sachen wie Klimper und mit der Knochenschüssel rasseln, Schleifer und Dussel und sowas. Also Dinge, wo das Spiel eine Art eigenes Wörterbuch benutzt, um so eine Art Gossenslang in dieser Welt zu repräsentieren. Das einzige andere Spiel, das mir jetzt so präsent ist, dass das ähnlich macht, ist Outcast, wo du auch so eine Art eigene Sprache hast in dieser Welt oder eigene Ausdrucksformen. Und auf der einen Seite schmeißt sich ein bisschen raus sofort, weil so eine Barriere aufbaut. Was meint ihr jetzt damit? Aber es wird relativ schnell erklärt und dann zieht es dich noch mehr rein in diese Atmosphäre von so einer bizarren, andersartigen Welt.
Ich finde, es ist ein ganz schön langsamer Einstieg in das Spiel.
Ja.
Also es ist die Totenhalle. Da wird halt erstmal nicht gekämpft, logischerweise, sondern man wacht halt auf und versucht sich zu orientieren. Und dann spricht man mit diesem Mord, der auch ehrlich mal erstmal nichts Vernünftiges beizutragen hat. Und einem auch das Rätsel nicht lösen kann, unter dem man da unterliegt, nämlich, was mache ich überhaupt hier? Und dann geht man da von Totenhalle zu Totenhalle und da liegen da überall Tote rum. Und dann untersucht man die und dann liest man komische Sachen und versucht mit denen zu reden und denkt so, was ist denn hier los?
Ja, das beginnt schon damit, dass du so Memento-artig, dieser Hauptcharakter, der auch nur der Namenlose heißt, hat sein Gedächtnis verloren, weiß nicht nur nicht, wie er heißt, sondern weiß einfach gar nichts. Und er hat aber auf seinem Rücken offensichtlich eine Botschaft an sich selbst eintätowiert, die dann von diesem Totenschädel Mord vorgelesen wird, wo man im Prinzip den ersten Auftrag bekommt, man soll einen gewissen Pharod finden, der würde einem alles weitere erklären. Dann muss man da also erstmal raus aus dieser Totenhalle. Aber im Prinzip wirst du da reingeworfen, ein Charakter, der offensichtlich gestorben ist, man weiß nicht wie, der untot ist, man weiß nicht warum, der jemanden finden soll, man weiß auch nicht weshalb und der ganz schön viele Fragezeichen mit sich rumschleppt.
Aber man merkt halt schon in dieser ersten Zeit, dass da halt, also wie ich schon sagte, ganz viel dahinter steckt. Man hat offenkundig mehrere Leben gelebt oder ganz viele Leben gelebt und man hatte immer Begleiter in diesen Leben. Und die Begleiter sind halt immer gestorben. So, man hat gekämpft und die Party wurde vernichtet. Wie man das ja in Rollenspielen kennt, dann muss man halt das nächste Safe-Game laden. Und es ist wohl immer so, dass man da tot ankommt, die Begleiter sind alle tot und man selber wacht wieder auf.
Aber das ist schon dieser interessante Grundgedanke, dass dieses Spiel da anfängt, wo andere Rollenspiele aufhören. Dann fragt man sich ja schon manchmal, also ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber ich fragte mich schon manchmal, okay, wenn meine ganze Party jetzt da tot hingestreut ist und ich da eigentlich das Safe-Game laden müsste jetzt in so einem normalen Fantasy-Spiel, wie geht's dann da eigentlich weiter? Aber die Geschichte wird ja nie erzählt. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die da weiter erzählt wird. Dieser Typ ist gestorben, seine ganzen Partymitglieder sind tot und wie du schon sagtest, in diesen ersten 1-2 Stunden, die man in der Leichenhalle verbringt, findet man schon raus, dass der nicht zum ersten Mal dort ankommt, auch nicht zum zweiten, fünften oder zehnten Mal, sondern dass er da schon seit Jahrzehnten oder möglicherweise seit Jahrhunderten so eine Art täglich grüßt das Murmeltier durchlebt, ein düsteres, dass er immer wieder stirbt nach einem Leben, sein Gedächtnis verliert und als neuer Mensch dann da wieder anfängt. Nicht zwangsläufig in dieser Leichenhalle, aber an anderen Orten. Und weil er eben sein Gedächtnis jedes Mal verliert, immer wieder sich selbst neu definieren muss und diese Leben, die er vorgelebt hat, nicht immer die besten waren.
Das Schreckliche ist halt, dass er das Gedächtnis verliert, anders als in Täglich grüßt das Murmeltier, wo ja der Held einfach sein Leben optimieren kann, was er ja dann auch tut. Und er kann halt nichts optimieren. Er weiß halt gar nicht so richtig, dass er halt gelebt hat. Und das Einzige, was ihn sozusagen an die restlichen Leben zurückerinnert, sind halt Botschaften an sich selbst. Und diese erste Botschaft an sich selbst ist halt die Tätowierung auf seinem Rücken. Was für eine coole Art, kann man ja auch nicht verlieren, die Haut da. Aber die ist halt auf dem Rücken und die muss dann jemand vorlesen. Und das macht der Mord, der Schädel. Und der liest gar nicht alles vor, was da steht.
Was man aber erst später erfährt.
Ist man schon mal betrogen, man weiß es gar nicht. Ah!
Es sind nicht nur die Botschaften an einen selbst, also auch eine der Aufgaben, die man anfangen dann bekommt, ist sein Journal zu finden, sein Tagebuch im Prinzip, das eine ganz schön lange Suche auch ist, sondern es sind auch Begegnungen mit Menschen, weil diese Dimension dieser Geschichte, dieser Leben, die dieser Namenlose da mitgemacht hat, sich dann einem so langsam peu à peu aufschließt und da auch ein bisschen das Grauen drin liegt, dass du erst nach feststellst, wie viele Leute dich eigentlich kennen, so auf vage Art und Weise, weil du ihre Leben berührt hast. Manche direkt, wenn du dann rauskommst aus der Leichenhalle, das erste Mal in dieses Leben von Sitchell eintauchst, in diesem Stock, in diesem Art Slum, in dem du da landest. Dann erkennen dich Passanten und manche laufen schreien vor dir weg und sagen, du wirst büßen für das, was du demjenigen angetan hast. Manche sagen, hey, ich schulde dir noch Geld, hier sind die 100 Kupfer zurück. Und du triffst dann auf gewisse Leute, die Schicksale durchlebt haben, die zum Teil arg gebeutelt und gezeichnet sind. Und manchmal kommt dieser Moment des Schauderns im Prinzip, wo sich dann die Erkenntnis offenbart, die leiden wegen mir. Das war eine meiner früheren Inkarnationen, die zu diesem Ende geführt hat. Und was noch viel grauenvoller ist, wenn einem die Dimension klar wird, das war nicht nur nebenbei, sondern häufig ist das Schicksal, das manche Leute, gerade die zentralen Leute in diesem Spiel durchmachen, ist was absichtlich von den früheren Inkarnationen verursacht wurde, zu einem höheren Zweck.
Abgefahren, oder? Also ich meine, in einem Spiel. Und dann muss man darüber diskutieren, ob Spiele Kunst sein können oder nicht, aber gut. Die ganze Art, wie das gebaut ist, und zwar jetzt nicht so spielerisch oder technisch, sondern die Art, wie diese Geschichte, die da erzählt wird, gebaut sind, mit was für einem Umfang, mit was für einer wahnsinnigen Menge an Text auch, also einer verschwenderischen Menge an Text, wie clever das gemacht ist an so vielen Stellen, das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich.
Stimmt.
Es ist halt so ein Spiel des Erahnens. So, man kriegt ein Bruchstück mit und wenn man gut aufgepasst bis dahin, denkt man, das korrespondiert ja mit dem. Und das bedeutet ja, wenn das beides wahr ist, dann bedeutet das ja, dass ich das gemacht habe. Und dann lernt man so sein früheres Ich zu hassen. Und das hat aber auch gute Sachen getan. Das hat täglich grüßt das Murmeltier. Das hat all diese Leben gelebt. Und gute wie böse.
Das Interessante daran ist, die Art und Weise, wie dieses Spiel gemacht ist, dass es erstens ein Lesespiel ist. Also wie du schon sagst, es enthält unfassbar viel Text und an diesem Text kommt man auch nicht vorbei. Allein die ersten Spielstunden, bevor man überhaupt sagen kann, dass es losgeht, dass man irgendwie was passiert und dass man was tut, vergehen Stunden, in denen man im Prinzip von Gespräch zu Gespräch geht. Die kann man sich zwar selbst wählen, aber man möchte ja so viel wie möglich von dieser Welt aufsaugen. Und auf der anderen Seite ist es aber gerade am Anfang ein vergleichsweise offenes und nichtlineares Spiel. Und interessanterweise findet man viele von den Erkenntnissen und Schnipseln über sich selbst, also über den Namenlosen und dessen Vergangenheit, eher nebenbei, in Nebenquests, in irgendwelchen abgelegenen Gewölben, in irgendwelchen Dokumenten, an denen man auch einfach vorbeilaufen kann. Das heißt, das ist ein Sammelspiel. Und je mehr man investiert in dieses Spiel, Zeit, um Dinge zu lesen, Zeit, um mit Leuten zu reden, desto besser setzt sich das Puzzle zusammen über die eigene Vergangenheit. Du kannst auch einfach durchhasten, wirst dann aber nicht so wahnsinnig viel davon verstehen. Und das ist so ein spannender Kontrast zu der Art und Weise, wie Spiele heutzutage gemacht sind, weil die narrativ sehr viel besser sind, gerade von der Inszenierung auch. Moderne Spiele, egal ob es jetzt ein Call of Duty ist oder ein GTA oder sowas, das ja auch ein offenes Spiel ist, aber die sind viel besser inszeniert, da sind die Charaktere klarer ausdefiniert, da kriegst du also mehr eine filmhafte Geschichte mit. Aber das wird dir mehr oder weniger auf dem Silberblatt serviert. Du kommst da also beim Call of Duty zum Beispiel gar nicht dran vorbei. Und bei Planescape Torment ist das überhaupt nicht so. Also das zuckt halt auch einfach nur mit den Schultern, wenn du da rumlaufen möchtest, ohne da dich weiter um die Leute zu kümmern. Ja bitte, dann verstehst du aber halt auch nicht sonderlich viel davon, was da eigentlich vor sich geht.
Es ist immer schwierig zu sagen, was da eigentlich besser ist, weil ich habe natürlich viel Verständnis dafür, wie Spiele heute gemacht werden. Und wenn man selber, wie wir beide zum weitesten Sinne in der Spieleproduktion beschäftigt ist, dann sieht man aber auch, wenn man irgendwelche Sachen uneindeutig lässt, was ja manchmal ganz cool sein kann, dann verstehen es halt 30% der Leute nicht. Da hat man so ein Gefühl von, sehr schade. Ich hätte doch gerne diesen Leuten auch noch das Erlebnis ermöglicht. Und dann geht man wieder noch einen Schritt in Richtung, ich mach's unmissverständlich. Und das führt aber dazu, ich finde, ich habe es jetzt gerade in einer Folge von Spielen immer wieder erlebt für mich. So, ich spiele ja privat außer Indie-Spielen fast nur Mainstream-Rollenspielproduktionen auf der Xbox oder Shooter und habe immer so ein Gefühl von, ey, ich weiß jetzt, was kommt. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, was kommt. Und üblicherweise, oh, ich bin jetzt so und so lange gelaufen, jetzt müsste ein Medikit kommen. Und dann kommt es halt auch. Oder gerade in Shootern, so, da kann ich in Minuten abzählen, wann das nächste Mal kommt, dass ich Maschinengewehr bemannen muss. Wer das überhaupt erfunden hat, dass man in Shootern Maschinengewehre bemannen muss? Also dann so ein Minispiel mit, also unfassbar, aber gut. Und dieses Spiel gibt einem da gar nicht viel. Ja, man kann sich total leicht in dem Spiel verlieren. Also im Guten wie im Bösen, man kann sich da so drin einsinken lassen und man kann auch einfach so rumlaufen, eine Woche Pause machen mit dem Spiel, überhaupt nicht mehr wissen, worum es geht und total verloren sein und das frustriert aufgeben.
Stimmt, insofern das ist sehr wahrscheinlich.
Insofern kann es meines Erachtens niemals eine 82 sein. Es ist entweder eine 90 oder eine 60 oder eine 50 oder sowas. Ich glaube, es gibt dieses Erlebnis von 82 nicht.
Naja, es funktioniert ja auch dann, wie gesagt, wenn du dich nicht so weit einlesen möchtest, sondern nur die Hauptquest verfolgst, dann funktioniert das möglicherweise sogar spielerisch besser, weil du stärker von interessanter Situation zu interessanter Situation kommst. Also interessant im Sinne von dynamisch, da passiert irgendwas, da entwickelt sich die Handlung auch weiter. Dann könnte es schon eine 82 sein. Aber
es passieren ja auch nur absurde Sachen. Naja, jedenfalls, ich hatte irgendwie 20 Stunden gespielt, grob. Ich weiß es noch wie heute. Und hab dann meinen Freund Niklas angerufen, der ungefähr gleichzeitig mit mir angefangen hatte. Und in dem Gespräch stellte sich raus, dass er auch ungefähr 20 Stunden gespielt hatte. Und wir haben nichts von dem verstanden, was der andere uns erzählt hat. Also ich habe ich das gemacht und dann war ich da und dann kamen da die Akten und dann bla. Und er so, hä, das habe ich überhaupt nicht gesehen, wo ist denn das? Wo gehst du denn lang? Du machst ja wieder alles falsch, oder? Und dann erzählte er halt und dann war er überall gewesen, wo ich nicht gewesen war. Spätestens da war in mir festgefügt, egal wie ich das bis dahin gefunden habe, dieses Spiel muss ich zur Gänze erfassen, damit ich das, was der Niklas erlebt hat, der total begeistert erzählt hat, auch noch habe.
Ja.
Dem, was ich schon erlebt habe.
Aber das ist ja die Natur von offenen Spielen. Ich meine, das hättest du jetzt in einem Fallout 3 oder sowas ganz genauso. Da kann der eine nach links laufen, der andere nach rechts und dann werden sie andere Dinge erleben.
Genau, das ist ja heutzutage auch nicht mehr ungewöhnlich und so mit den Sandbox-Spielen und so. Aber also damals war es für uns eine sehr erstaunliche Szene am Telefon, dass wir uns da die Sachen erzählt haben. Das haben wir nicht erwartet. Mhm. Auch nach anderen Interplay-Rollenspielen nicht. Wobei das Geld ist ja auch ein bisschen offen. Aber nicht so.
Wir haben ja schon gesagt, dass der Namenlose ein Toter ist. Also man kann auch nicht ein Untoter sagen, weil das ist er eigentlich nicht, sondern der kann nicht sterben. Wenn er stirbt, dann verliert er sein Gedächtnis, hatten wir schon gesagt, aber das ist so ein Ereignis, das lernt man im Verlaufe des Spiels. Das passiert zu gewissen Zeiten, also wenn er nahe daran ist, sein Geheimnis zu ergründen, das ist ja von jeder seiner Inkarnation, seine Motivation im Prinzip herauszufinden, was eigentlich mit ihm los ist. Und das heißt, wenn du im normalen Spielverlauf stirbst, während du einfach auf deinem Abenteuer bist, dann wachst du an einem anderen Ort, ein paar Zimmer weiter oder sowas wieder auf, erinnerst dich noch an alles. Aber das Entscheidende ist, diese spielmechanische, diese clevere Dreh, der kann halt nicht sterben. Und das nutzt das Spiel für zwei ganz interessante Sachen, also eigentlich sehr, sehr coole Sachen. Zum einen im Kampf, vielleicht hören wir einfach mal rein, um auch ein bisschen Audio-Eindruck zu bekommen, wie das Spiel sich anhört in dem Kampf jetzt hier und wie das ist, wenn der dann halt stirbt.
Hat sich's mal wieder ausgelebt.
Ich fühle mich wie runtergeschluckt und wieder ausgekotzt.
Ja, also wie gesagt, der wacht an anderer Stelle wieder auf. Du musst dein Spiel nicht laden, das hat keinerlei Nachteile, du wirst auch nicht bestraft, du musst halt nur nochmal hinlaufen. Und das entschärft auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, weil Planescape kein ganz leichtes Spiel ist. Aber tendenziell kannst du halt einfach immer wieder anrennen gegen einen Feind, solange bis du ihn niedergezwungen hast nach einiger Zeit. Das macht's jetzt nicht unbedingt einsteigerfreundlich, das Spiel aber schon ein bisschen fairer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Tatsache, dass der nicht sterben kann, dass das auf sehr clevere Art und Weise auch im Spiel benutzt wird, weil dieser Namenlose nämlich auf eine beklemmende Art und Weise effizient mit seinem eigenen Körper umgeht. Das heißt, der reißt sich sein eigenes Auge aus, um da ein besseres einzusetzen. Der reißt sich Körperteile ab, der lässt sich von Leuten beißen, verstümmeln, um einem von diesen Leichenschauhausleuten, diesen Staubmenschen zu beweisen, dass man unsterblich ist, bricht er sich selbst das Genick und steht dann ein paar Minuten später wieder auf. Der lässt sich seinen Körper aufschneiden und in den Eingeweiden rumwühlen, um zu schauen, ob da irgendwas versteckt ist. Und das Spiel beschreibt das dann, wir sagten schon, das ist ein textlastiges Spiel, das sind also nicht nur Dialoge, sondern es sind lange Beschreibungen wie in so einem Rollenspielbuch. Das beschreibt sehr, sehr plastisch, was dann da passiert und wie sich der fühlt auch im Moment, der Namenlose. Sodass du also da mitliest, wie in einem guten Buch, und ein Teil dieses Grauens oder dieses Schmerzes auf dich überspringt.
An einer Stelle gibt es sogar ein Rätsel, das man nur lösen kann, wenn man unsterblich ist. Nämlich, man muss durch ein Labyrinth laufen, so ein Trial-and-Error-Labyrinth, wo man halt ständig in Sackgassen rennt. Und dann muss man absichtlich in Fallen laufen und dann stirbt man und dann kehrt man zum Ausgangspunkt zurück und kann das dann sozusagen auf eine andere Art nochmal probieren.
Dieses Rätsel hat meinen Bruder total perplex gemacht, weil der nämlich so ein ganz penibler Rollenspieler ist und der hat Planescape auch bis zu diesem Zeitpunkt so gespielt, dass er nicht gestorben ist. Der hat also jedes Mal, wenn er in einem Kampf gestorben ist, sowas wieder neu geladen, weil das für ihn dann Versagen war. Und dann ist er in diesem blöden Grab die ganze Zeit gestorben und hat immer wieder neu geladen und wusste einfach nicht, wie er da weiterkommt. Bis ihm irgendwann aufgegangen ist, okay, da muss ich sterben, um weiterzukommen. Geschieht ihm gescheit recht.
Geschieht ihm voll recht. Was ist das für eine blöde Herangehensweise?
Ja, ich weiß nicht, bei manchen Rollenspielen mache ich es auch so, aber bei dem Namenlosen, da gehört es hier mit dazu, der ist bei mir 100 Tode gestorben. Das ist ja eine Effizienzfrage.
Das ist ja noch effizient, wenn man den umbringt. Ja. Obwohl, der wird doch theoretisch ja dann immer ein bisschen döver, oder nicht?
Nee, also in der Praxis nicht. Eigentlich schon so in der den Beschreibung nach, aber ja. Es passiert nichts bei den Werten.
Nee, bei den Werten passiert nichts, das ist richtig. Genau. Also da kann man ohne Probleme die ganze Zeit sterben. Genau. Wie sagt es ja schon, der hat ja so viele Leben gelebt und war in denen gut und böse. Und man kann ja auch in diesem Spiel gut und böse sein.
Ja, wie das häufig in den AD&D-Spielen so war, ja.
Genau, also nicht so auf diese Art mit, oh, es füllt sich das Gutometer wie in Mass Effect oder das Bösometer und man es kann sich immer entscheiden, ob man Gandhi sein will oder Stalin. Aber das Spiel führt da schon ein Buch drüber über die eigene Entscheidung.
Das ist auch eine der Sachen, die das Spiel besonders macht, weil du normalerweise nach diesem relativ starren AD&D-System am Anfang bei der Charaktergenerierung auch die Gesinnung deines Charakters wählst. Also will ich einen rechtschaffend Bösen spielen oder einen neutral Guten oder sowas. Und das ist in Planescape nicht der Fall, sondern da wird deine Gesinnung bestimmt durch die Art und Weise, wie du spielst. Ein sehr simpler Gedanke, aber ganz clever umgesetzt, sodass, wenn du da rumläufst und alle Leute anpflaumst, dass du dann ein Stückchen weiter in Richtung chaotisch gehst. Und wenn du die Leute ausnutzt, dann wirst du ein bisschen böser. Und wenn du hilfsbereit bist, wirst du ein bisschen guter und so weiter. Und je nachdem, wie deine Gesinnungsausprägung ist, ändern sich dann auch ein paar Sachen im Spiel. Kannst du bestimmte Gegenstände benutzen oder nicht? Kannst du bestimmten Gruppierungen beitreten oder nicht? Es sind keine wahnsinnigen großen Auswirkungen, aber hier und da bekommt man sie mal zu spüren.
Das ist eigentlich sehr nett, finde ich. Und es macht es auf so eine angemessene, passende und auch unaufdringliche Art, dass ich mir das eigentlich schöner gefällt als dieses Überdeutliche, das man heutzutage in den großen Rollenspielen hat. Also ich finde es ja nachgerade sehr absurd, selbst in den Mass Effect-Spielen, die ich ja sehr schätze, dann hinterher so eine Engelsanzeige zu haben, die ganz nach oben ausschlägt. Und das ist ja eigentlich unrealistisch für eine Figur. Und dann ist man so angelegt darin, das so pur zu spielen. Dann möchte man die ganze Zeit ganz lieb sein.
Stimmt, das ist halt ein Indikator, ein Hilfsinstrument für den Spieler, um seinen eigenen Fortschritt zu dokumentieren.
Ja, es ist halt, ich finde, es macht es so überscharf, so schwarz-weiß. Und es nimmt dieser eigentlichen Coolness der moralischen Entscheidung an vielen Stellen die Schönheit. Also jetzt nicht in Planescape, sondern in neueren Spielen. Spielst du gut oder böse immer?
Ich spiele immer gut.
Also komplett gut?
Ja, komplett
gut. Auch so mit Anspruch auf 100% Gutwerte, oder?
Es kommt ein bisschen darauf an. Normalerweise würde ich absolut gut spielen, aber in Planescape Torment habe ich mich auch mit Aufwand bemüht, keinen rechtschaffenen Charakter zu spielen. Weil da nämlich man im Laufe des Spiels ein rechtschaffenes Partymitglied bekommen kann, wenn man möchte. Valor, den Gnadentöter, so eine Geisterrüstung. Und der ist auf sehr extreme und exzessive Art und Weise ein Beispiel dafür, wie ein rechtschaffener Charakter angelegt ist. Der ist nämlich gnadenlos. in seiner Rechtschaffenheit. Also da geht es nur um Gerechtigkeit, da gibt es keine Barmherzigkeit, da gibt es keine Grauzonen, es gibt nur Schwarz und Weiß und wer schuldig ist, gehört bestraft. Und der ist so unfassbar nervtötend, auf seine dogmatische Art und Weise, dass das mich als Spieler dazu gebracht hat zu sagen, so will ich nicht sein. Ich will ein neutral guter Charakter sein und habe deswegen dann auch ein paar chaotische Sachen gemacht, damit ich nicht rechtschaffen bin.
Ich habe ganz konsequent einen neutral guten Charakter gespielt, aber weil ich den auch häufig gespielt habe in AD&D, ich komme ja eher aus der AD&D-Richtung als du, ich habe ja dieses schwarze Auge niemals angefasst. Ich finde aber Vaillor gerade so einen interessanten Charakter, weil das so ein Polizistencharakter ist. Die Gerechtigkeit, das Gesetz und so steht über allem. Und ich finde, dass das in so vielen Spielen, wo es um Moral geht, so wahnsinnig verloren geht und dass sich die moralische Geschichte dann so erschöpft auf, ich helfe allen oder ich helfe Leuten nicht.
Es gibt in Planescape Torment zwei Begleiter von den 7 Stück, die es insgesamt in dem Spiel gibt, die dir potenziell gefährlich werden können. Das allein ist ja schon mal eine interessante oder eine ungewöhnliche Entscheidung, dass du in einem Spiel Begleiter, die ja eigentlich deine Gefährten, Unterstützer sind, haben kannst, die im Zweifelsfall sich gegen dich stellen. Und der eine davon ist der Böse, natürlich, dieser Ignus, der brennende Magier, der ein abgrundtief und von Herzen böser Charakter ist. Und der andere ist der rechtschaffen Gute, dieser Vaillor. Wenn du Sachen tust, die von denen er der Überzeugung ist, dass du dafür Strafe verdienst, oder wenn du ihm offenbarst, auch dass du dieser Namenlose bist, den er früher gejagt hat, dann bringt er dich um.
Und womit? Mit Recht.
Mit Recht.
Ja, das ist ja in seinem Wertesystem total richtig. So.
Ja, natürlich.
Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Das ist halt so in der früheren Fantasy, nicht nur bei AD&D, sondern auch zum Beispiel bei, falls ich das kennst, Eric von Melniboné.
Nee,
sagt er. Da ist dieses Konzept erfunden worden mit Chaos kämpft gegen Ordnung und nicht gut gegen böse. Mhm. Und die Ebene des Chaos ist halt so ein ungeformtes Ding so, wo halt alles schwabert und schwabert und dabbert. Und da kommt der Held hin, das findet er ganz scheiße, dann kommt auch die Ebene der Ordnung. Da ist alles ganz furchtbar gerade, unerträglich korrekt. Mhm. Ist ganz schlimm, da will er auch wieder weg. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass so diese puren Ausprägungen von gut und böse im weitesten Sinne halt unerträglich sind und dass halt also eigentlich der Ort, wo man leben kann oder so, halt in der Mitte liegt und nicht bei 100% Renegade-Wertung oder so.
Aber Planescape Torment konfrontiert sich mit extremen Ausprägungen. Zum Beispiel auch mit diesen Maschinenwesen, mit diesen absolut logischen Modronen, von denen du auch einen in deine Party aufnehmen kannst, den Nodrom, der dann ein umgedrehter, gebrochener Modron ist, also einer, der einen freien Willen hat. Das ist so eine Art Borg-Kollektiv für die Star Trek-Kenner. Also das sind so eine Art Schwarmhirn, wo es keinen eigenen Willen gibt und der bricht da aus und erfährt mit allen Vor- und Nachteilen, was das bedeutet. Auch, dass er dann auf einmal sterblich wird, weil sein Wesen eben ausgelöscht werden kann, wenn er stirbt. Und das sind so Geschichten, die das Spiel im Wesentlichen nebenbei erzählt. Diese ganzen Geschichten, die deine Begleiter mitbringen, die sind jetzt nicht so wahnsinnig tiefgehend, aber du bist nicht verpflichtet, mit deinen Begleitern in irgendeiner Weise zu interagieren. Im Gegenteil, als böser oder schlechter Charakter kannst du sie auch einfach beschimpfen und demütigen und so weiter. Gerade wenn du rausfindest, was sie mit dir verbindet. Und du kannst aber auch diesen Geschichten nachgehen und dann ein bisschen mehr über ihr Wesen lernen, weil sich das alles einordnet in dieses große Thema des Spiels. Und was das Thema des Spiels ist, es hat nämlich ein zentrales Thema, was ja auch schon ungewöhnlich für Spieler ist. Das lassen wir am besten mal hier die Ravel Rätsel schön, die Hexe, die man in der Mitte des Spiels trifft, und den Hauptcharakter selbst sagen.
Was kann das Wesen eines Menschen ändern?
Was kann das Wesen eines Menschen ändern?
Das ist die zentrale Frage. Was kann das Wesen eines Menschen verändern?
Ganz schön abstrakte, coole Frage für ein Spiel.
Ja, was wäre denn deine Antwort drauf?
Ach, gute Frage. Lass mich noch kurz, während ich darüber nachdenke, einen Satz zu den Begleitern sagen. Die Geschichten der Begleiter zu erforschen lohnt sich schon deswegen bei einigen, weil die natürlich auch Vorgeschichten mit dem Namenlosen haben, mit den Inkarnationen, die man aber auch zu Beginn nicht weiß.
Ja.
Also auch mit dem von dir eben genannten Vaillor gab es halt eine Vorgeschichte, so die der Vaillor halt noch weiß, weil das Vaillors Leben ist gerade. Und bei dir liegt es schon wieder 720 Inkarnationen zurück und du weißt, das ist halt eine wahnsinnig coole Art, diesen Menschen in dieser Welt gegenüberzutreten. Dass die halt sozusagen ihren Wissensvorsprung haben, über dich selber.
Ja, das stimmt. Und die dir das verschweigen. Also manche erinnern sich nicht mehr, aber es gibt ein, zwei Charaktere, die wissen was über dich und ihre Beziehung zu dir und sagen es dir aber nicht aus bestimmten Gründen. Und das Aufschlussreiche ist, aus welchen Gründen sie dir folgen. Es gibt diese Schlüsselszene, so ungefähr in der Mitte des Spiels, wo man Ravel Rätsel schön trifft, die Nachthexe. Die Queste sozusagen des Namenlosen führt zu ihr, weil sie was Zentrales über ihn weiß. Und die dann die Frage stellt, warum da eigentlich Leute mit ihm gekommen sind. Was soll denn das? Und dann sagt er, naja, das sind meine Begleiter und die sind mir aus freien Stücken gefolgt. Und dann geht sie jeden einzelnen Begleiter durch und zerlegt diese Illusion, dass die aus freien Stücken da sind, sondern erklärt für jeden Einzelnen, warum er, aus welchem Grund er jetzt hier ist. Und das ist eine sehr, sehr beeindruckende Szene. Das sind alles Getriebene aus bestimmten und unterschiedlichen Gründen.
Ist das nicht unfassbar cool, wie sie das macht und wie gut das geschrieben ist und wie gut das auf diesen Punkt auch hinführt, weil die Ravel ist ja eine relativ zentrale Figur für das Spiel, auch wenn man nicht ständig mit ihr zu tun hat. Also ich finde das Ganze, was man heutzutage so schön Writing nennt, ist halt unfassbar verschachtelt und allein diese ganzen Tausende von Texten, das ist ja nicht ein Roman, ja, aber diese Tausende von Textbausteinen, die ja nicht so in so einer kohärenten Ordnung wie in einem Roman vorliegen, die so treffend aufeinander aufzubauen, ist halt irrsinnig clever.
Das Tolle an Planescape Torment ist, dass es ein Spiel ist, das du auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren kannst, das offen ist für Interpretationen. Die Figuren, die es platziert, die Themen, die es aufgreift, die Motive, die sich durch dieses Spiel ziehen, sind nicht unbedingt ins Absolute ausformuliert und hängen nicht auf eine absolut logische Art und Weise zusammen, sondern verlangen von dir, vom Spieler, ein gewisses Maß an Mitdenken. Und um nochmal zu diesem zentralen Knotenpunkt in der Mitte des Spiels zu kommen, wo man mit Ravel Rätsel schön spricht, da stellt sie dem Namenlosen, also auch dir als Spieler, diese Frage. Was kann das Wesen eines Menschen verändern? Und dann bekommst du in diesem klassischen Rollenspielsystem ein Dialogmenü mit ungefähr 12 oder 15 Auswahlmöglichkeiten. Dinge wie Liebe, Rache, Verrat und so weiter und so weiter. Und kannst dann auswählen, was deine Antwort ist. Und in diesem Moment sind alle Antworten richtig. Und sie sind aber auch in der Logik dieser Geschichte richtig. Warum erfährt man erst am Ende des Spiels? Aber die Auflösung ist wirklich sehr gut. Sie sind vor allen Dingen auch deswegen alle richtig, weil das Spiel viele Beweise dafür enthält, wenn man aufpasst und den Geschichten verfolgt, wie sich das Wesen von Menschen oder Figuren verändert durch bestimmte Emotionen oder Dinge, die sie in sich tragen, die sie bewegen oder die sie auch zum Teil zu Getriebenen machen. Und es gibt für den Namenlosen unter dieser Latte an Gründen, was das Wesen eines Menschen verändert, in diesem Moment aber eigentlich nur eine richtige Antwort, die für ihn persönlich zutrifft. Und mein Bruder erzählt auch diese Geschichte, für ihn ist Planescape Torment eines der besten Spiele, der je gespielt hat, und er erinnert sich so gern an diese Szene, weil sich am Ende des Spiels dann nämlich nochmal relativ klar herausstellt, was eben für diesen Namenlosen diese Motivation ist. Und er hat die bei Ravel Rätsel schön schon das Richtige gewählt, weil er in diesem Moment überlegt hat, was weiß ich denn über den Namenlosen? Was ist denn wohl dessen Motivation und was ist dessen Beweggrund? Und er hat sich dann also aus dieser langen Liste der Möglichkeiten, die alle mehr oder weniger plausibel sind, das Richtige in Anführungszeichen ausgewählt. Und das hat ihn dann am Ende des Spiels nochmal so einen richtigen Flash und so einen Moment des Glückes beschert, dass er das Spiel richtig interpretiert hat. Oder was heißt richtig? Also, dass diese Interpretation tatsächlich zutreffend war.
Dass diese Interpretation am Ende sozusagen auch in dem Ende aufgearbeitet wurde.
Ja.
Okay. Soll man sagen, was er gewählt hat, oder ist das zu spoilerig?
Ich kann es gerne erzählen. Dann müssten wir aber auch nochmal das Ende tatsächlich vorwegnehmen.
Vielleicht sagen, da kann man auch noch später drauf kommen. Am Ende, wir werden noch ein bisschen aufs Ende kommen müssen, finde ich, aber ob das jetzt ist oder nicht, ist mir eigentlich total wurscht.
Dann lass uns was jetzt erstmal noch.
Okay, würde ich auch sagen, genau. Aber lass uns doch nochmal auf die Begleiter zurückkommen. Der Namenlose trifft im Spiel 7, kann aber nur 5 dabei haben. Das heißt, da muss ich entscheiden. Kann man wieder rückgängig machen, die Wahl, aber im Prinzip muss man sich entscheiden. Und es fällt auch, glaube ich, nach der eigenen Spielweise relativ leicht, sich zu entscheiden, je nachdem, wofür man steht oder was man da gemacht hat, weil die Begleiter sind, wie wir schon ein Beispiel von Vailor hatten, ziemlich extrem.
Stimmt, das kann man sagen.
Ich finde halt, dass das ja ein Lesespiel ist und so, die sind halt, da kann man was drüber nachlesen, man kann mit denen auch so ein bisschen reden, aber es ist nicht so ein wahnsinnig ausgefeiltes Begleitersystem wie in Baldur's Gate 1 oder vor allen Dingen auch 2, wo die untereinander total viel geredet haben.
Stimmt. Also sie reden schon miteinander, aber eher selten. und eher so in kleinem Geplänkel. Wir können mal kurz reinhören, weil das tatsächlich die Begleiter auch so sympathisch macht, wenn sie untereinander interagieren. Das ist zum Beispiel ein Dialog oder ein Zusammenschnitt von zwei Dialogen zwischen Mort und Anna. Anna ist so ein Tieflingsgossenmädchen, ein Dieb, das man dann aufklaubt. Die ist sehr rotzig und sehr frech. Und Mort, hattest du schon gesagt, ist dieser fliegende Totenschädel, der nicht auf den Mund gefallen ist, ein Plappermaul. Und zwischen den beiden, ja, entwickelt sich eine besondere Freundschaft. Hören wir mal rein.
Schädel, wenn du nicht deine Augen bei dir behältst, greif ich sie mir.
Anna, wenn ich dich nicht anstarren soll, warum trägst du dann dieses... Also, wie soll ich das sagen? Dieses Hemd.
Es lässt meine Haut atmen, du Idiot.
Weißt du, du wärst viel charmanter, wenn du den Mund nicht aufmachen würdest.
Quatsch mich ruhig weiter zu, Schädel. Und wir schauen mal nach, was in deinen Adern fließt.
Mord ist ja außerdem noch lüstern, was ich für einen Totenschädel, der nun auch das Gerät nicht mehr hat, um irgendwelche Sachen zu machen, aus dem Bereich lüstern, ist das auch immer sehr schräg.
Stimmt, und das beschränkt sich nicht nur auf Anna, sondern das macht er auch mit dem anderen weiblichen Partymitglied, nämlich mit Grace, der Gefallenen. Das hört sich zum Beispiel so an.
Grace, nimmst du mich in dein Inventar auf?
Tut mir leid, Mort, aber meine Sippschaft wäre da ziemlich spießig.
Da ist der einzige Succubus in der Truppe auch noch ein Puritaner. Ich habe aber auch ein Pech.
Weißt du eigentlich, Morte, dass sie Witzbolde auf manchen Ebenen als Feuerholz verwerten?
Mort ist übrigens so ein bisschen der Hauptbegleiter, weil der von Anfang an dabei ist und weil man auch den auch am Anfang auch gar nicht gut verzichten kann, weil der halt ganz gut kämpft und so. Und das ist jemand, für den ist man die ganze Zeit am Anfang total dankbar, dass der da ist. Ja, der kann halt viele Situationen mitlösen, der erklärt einem die Welt, ohne den wäre man halt gerade verloren. Und ich hatte mein Schlüsselerleben in diesem Spiel, als ich, weiß nicht, nach einem Drittel des Spiels, nach der Hälfte oder so, kommt man in so ein Grab und da steht ganz viel Text an den Wänden. Und den Text hat man selber dahingeschrieben in einer früheren Inkarnation, das ist halt eine Erklärung, Sachen, die man später nochmal lesen sollte. Und dann lese ich das alles durch, also diesen ganzen Text. Minutenlang sitzt man in dieser Grabkammer, wo auch grafisch nicht viel los ist, und klickt nur auf die Texttafel, auf die Tafeln und sieht dann diesen riesen Text im Fenster, den man scrollen muss. Und ich lese das halt alles durch und der letzte Satz, der da steht, für mich jedenfalls, also man kann die anders auswählen, ist: und vertraue nicht dem Schädel oder don't trust the skull. Wow. Und das hat so aus der Bahn geworfen in dieser Sekunde. Ich habe dann sofort das Spiel aufgehört und meinen Freund Niklas, den ich eben schon erwähnte, angerufen und gesagt, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Und dann musste ich in einer, ich möchte sagen, einer Hysterie, musste ich erstmal eine Stunde über meine Erlebnisse mit dem Spiel reden, bevor ich einfach wieder weiterspielen konnte, weil ich das so, oh nein, nein, das kann nicht sein, er verrät mich. Und dann kommt ja auch ein bisschen was davon raus später noch und so. Ist alles nicht so schlimm, finde ich, mit dem Verraten, aber immerhin hat er einem nicht die ganze Wahrheit erzählt.
Ja, es ist überhaupt nicht schlimm eigentlich. Also das ist tatsächlich in diesem Moment so ein richtiges Aha-Erlebnis, gerade weil der Text, den du da davor liest, in einer dieser Tafeln der ist, der auf deinem Rücken eintätowiert ist. Und du dann also merkst, dieser letzte Satz, der steht auf meinem Rücken und Mord hat ihn mir nicht vorgelesen am Anfang. Und dann kannst du ihn natürlich zur Rede stellen, aber letztendlich wird das nicht sonderlich weiterverfolgt. Also zumindest ist mir nicht wirklich klar geworden, warum man Mord jetzt nicht vertrauen sollte, weil er das Spiel hindurch immer ein vertrauenswürdiger Charakter ist. Und dann spoilere ich jetzt auch nicht zu viel, wenn ich sage, der bleibt bis zum Ende treu.
Ja, genau. Mich hat er auch bis zum Ende begleitet. Gehörte zu meiner Charakterauswahl am Ende.
Er ist auch einfach einer der Charaktere, der ihn, gerade weil man ihn von Anfang an hat, einem relativ schnell ans Herz wächst und weil er halt so frech ist. Hier nochmal kurz einen weiteren Dialog zwischen Morte und Anna.
So, kleines Scheusal, lass mich auf deinem Schoß sitzen und erzähl mir eine Geschichte.
Dein Versuch, auf meinem Schoß zu sitzen, würde wahrlich eine großartige Geschichte abgeben. Mit tragischem Ende.
Oder
sehr schön.
Um noch kurz noch einen weiteren reinzubringen, dann ist auch gut, dass es dieser Nordrom, von dem ich vorher schon erzählt habe, dieses Maschinenwesen, das seine eigene Seele dann gefunden hat, der ist immer noch ein sehr logischer Kerl und der stellt dann den Begleitern Fragen, auf die sehr genervt reagieren. Und zwar so wie hier.
Anna, kann man an deinem Schweif deinen derzeitigen Feindlichkeitsgrad erkennen?
Was für eine durchgeknallte Frage ist das denn, du nervtötende Kiste?
Achtung, Mord! Haben wir schon einen Zustand freundschaftlicher Kameradschaft erreicht?
Warum hüpfst du nicht wieder zurück nach Mykonos, Nordum?
Den hab ich ja gar nicht mitgenommen, den fand ich doof.
Wen hattest du dann dabei?
Das weiß ich sogar noch, relativ klar, auch ohne, dass ich das lange recherchieren musste. Ich hatte Ignus dabei, weil er halt zwar widerlich ist, aber halt, also dieser brennende Magier, aber total mächtig.
Super mächtig ist der.
Also Wahnsinn hat er das Spiel wesentlich erleichtert. Ich hatte Morte dabei, logischerweise. Ich hatte Darkon dabei, zu dem ich gleich noch was sagen muss. Mhm. Und ich hatte Anna oder Grace dabei, einen von beiden. Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte Anna dabei. Einer fehlt noch, oder?
Vailor war dann wahrscheinlich, oder?
Nee, Vailor habe ich nicht dabei gehabt.
Dann muss es Anna und Grace gewesen
sein. Dann ist es Anna und Grace gewesen. Genau, also Vailor hatte ich nicht dabei und den Nodrum nicht. Genau, andersrum. Genau, Darkhorn ist übrigens, das ist so ein, wie hast du den genannt? Githzerai?
Githzerai.
Genau, also ich habe den so abgespeichert gehabt unter fernöstlicher ESO-Spinner.
Ja.
Ist ja auch so ein bisschen so, ne? So wie so ein fernöstlicher Meister, so mit Waffen, wie so ein Kampfmönch so ein bisschen, oder?
Ja.
Genau, und auch der hat natürlich eine riesen Geschichte mit dem Namenlosen und der bringt dir aber seine Philosophie bei. Und der hat so eine fernöstlich angehauchte Philosophie, die kann er dir in 5 Stufen beibringen. Das ist immer so ein Textblock und wenn du die dann kannst, dann lernst du sie von ihm sozusagen. Und wenn du die dann kannst, dann werden deine Werte auch besser und dann schreitet dein Charakter voran. Und der bringt dir unter großem Ernst in diesen Stufen bei. Und das ist ein in sich geschlossenes Denksystem. Das ist ganz clever ausgedacht und stimmt auch alles so. Ja, es erzählt halt immer so eine Philosophie anhand der Erlebnisse eines Menschen oder eines Wesens. Und das schachtelt sich angenehm aufeinander. Man versteht, wenn man die 5. Stufe sieht, werden die anderen wieder logischer. Und so ist alles völlig klar. Und man freut sich auch darauf, dass man das lernt. Bei Stufe 5 ist dann halt vorbei. Und dann kann man das alles. Und dann, wenn man richtig clever ist, dann kann man dem Stufe 6 beibringen, von der gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und dann kriegst du halt hinterher noch raus, dass du ihm die ersten 5 Stufen beigebracht hast in einer früheren Inkarnation.
Ja, nicht nur das, dass du und, das geschrieben hast.
Und dann kommt noch raus, dass du dir diese Religion ausgedacht hast. Und das ist so heavy, weil du ahnst das ja gar nicht. Ja? Du kriegst halt Stufe 1, ah, interessant, Stufe 2 und so weiter und so fort. Und du lernst dieses in sich geschlossene System. Und hinterher, die 6. Stufe ist auch ein Widerspruch oder eine andere Auslegung und stellt das wieder ein bisschen in Frage. So. Und das ist alles so wahnsinnig clever geschrieben. Was sind das für Menschen, die sich das ausdenken? Ach, toll.
Jetzt haben wir nur noch einen Begleiter, noch nicht beschrieben, nämlich die Grace. Fall from Grace heißt sie im Englischen, im Deutschen Grace, die Gefallene. Und die ist ein Succubus, also ein Dämon. Eigentlich sind die Succubis sind Dämonen der Tanari, also der chaotisch Bösen. Diese Succubi sind halt wunderschöne Frauen, wie die.
Sagen wir es mal ehrlich, sind eigentlich Sexdämonen.
Ja, genau, richtig. Ja, ich wollte das jetzt auf kinderverträgliche Art und Weise umschreiben, aber du sagst es, wie es ist. Genau, es sind Beischlafhuren, die Menschen verführen, um sie dann in die Hölle zu zerren. Und diese Grace hat dem abgeschworen, verleugnet ihr Wesen und ist jetzt ein rechtschaffen neutraler Dämon. Und zwar ein weiser, charmanter, reflektierter, nachdenklicher Dämon. Das macht sie zu einer sehr angenehmen Begleiterin, weil sie sehr ausgleichend ist, weil sie sich auch bei Streits dazwischen schaltet. Und sie ist die einzige Priesterin, die in dem Spiel auftaucht. Und das allein macht sie schon zu einem sehr nützlichen Teammitglied.
Also sie kann heilen, ne? Kann das Team heilen, genau.
Ja.
Kann nicht kämpfen, aber kann das Team heilen. Und sie leitet, also man trifft sie im Bordell zum Befriedigen intellektueller Lüste.
Ja.
Was mal eine sehr coole Erfindung ist, ja, in so einem Spiel. Und dann geht man halt in ein Bordell. Man ist es ja, heutzutage kommt das ja in Spielen auch häufiger vor, so. Ich war gerade wieder in einem, weil ich The Witcher 2 gespielt habe. Aber da ist das Bordell zu befriedigen intellektueller Lüste. Und da führt man dann halt Streitgespräche und derartige Dinge.
Ja, und spricht mit einem Schrank unter anderem auch. Weil dieses Bordell der Lüste hauptsächlich von Sensaten, von einer dieser Fraktionen oder Bünde im Spiel benutzt wird. Es geht bei all diesen Bünden um die Frage nach dem Sinn des Lebens und deren Philosophie ist, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, sinnliche Erfahrungen. Denn dann würde sich der Sinn des Lebens schon von allein ergeben, wenn alle Erfahrungen gesammelt sind. Und dann triffst du eben einen Schrank, mit dem du reden kannst. Und das ist ein Zensatenmagier, der sich in einen Schrank verwandelt hat, ganz logischerweise, um die Erfahrung zu machen, wie es ist, ein Schrank zu sein. Also nicht etwa, um da den Mädchen beim Auskleiden zuzuschauen, sondern wegen der Erfahrung, wie es ist, ein Schrank zu sein.
Nee, klar, das muss man auch länger erfahren, wie es ist, ein Schrank zu sein. Eine vielschichtige Existenz, die ein Schrank ist, mit offener Tür, mit geschlossener Tür.
generell, ich weiß noch nicht, ob wir das klar genug gemacht haben, was für ein bizarres Spiel dieses Planescape Torment ist und was für eine unkonventionelle Welt. Also wir sind schon darauf eingegangen, was für Charaktere da eigentlich rumlaufen, was für Wesen, dass das nichts mit der Standard-Fantasy hat, aber was für Situationen man da trifft, auf was für Leute mehr man da trifft. Also allein in dieser Leichenhalle am Anfang, was du mit den Zombies alles machen kannst, die da rumlaufen. Das sind so geistlose Arbeiter und du kannst sie umschubsen, du kannst ihnen Körperteile abnehmen, ihre Nähte auftrennen, und um zu schauen, was da passiert, und du bekommst dann immer detaillierte, anschauliche Beschreibungen. Und nach 5 Minuten ist einer der ersten Dialoge im Spiel, die du führst, ist mit Morte über Nekrophilie, also über Sex mit Leichen, weil wie du vorhin schon sagtest, der ist ein lüsterner Totenschädel, der wird halt gerne eine dieser rumschlurfenden Zombieinnen mit in den Sarg nehmen.
Was man da machen will mit Zombie.
Es gibt massenhaft Kurtisanen in diesem Spiel. Und du kannst natürlich auch hingehen, denen ein bisschen Klimper geben und dann mit ihnen ein schönes Stündchen haben. Und wenn du da ein-, zweimal an welchen vorbeikommst, meldet sich Mort zu Wort und sagt, hey, ich hätte Lust, Meister, hast du mal 100 Klimper für mich, und dann kannst du ihm das bezahlen oder nicht. Und wenn du Anna dabei hast, die so ein bisschen verliebt in dich ist, und du sprichst mit einer von denen und bist gerade dabei, ihre Dienste zu rekrutieren, dann geht sie dazwischen, zückt ihre Dolche und droht, die abzustechen, wenn sie nicht verschwindet.
Anna ist ja noch normal. Ist ja noch einer der normalsten Charaktere, die es da gibt.
Ja.
In dem ganzen Spiel. Ziemlich lustig ist, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, das hast du so ein bisschen mal irgendwo erwähnt, ist, dass es einen Dungeon-Simulator gibt in dem Spiel, wo dann so Figuren rumlaufen, also Konstrukte, also mechanische Figuren, die halt Rollen spielen und den bösen Zauberer beschützen. Wie absurd ist denn das? Also genau. Diese selbstreferenzielle Parodie von sich selber.
Ja, wo du dann auch Gegenstände findest, nutzlose, die so Namen tragen wie ein magischer Gegenstand, Ausrufezeichen, oder ein Beutel voll Gold, Ausrufezeichen. Oder mein Lieblings ist ein Hinweis, Ausrufezeichen, ist so ein Zettel, und wenn du den liest, steht drauf, jetzt verstehst du sicher besser, was vor sich geht.
Du Platzhalter Gegenstände. Ja, großartig. Also da muss sich jemand, ich weiß gar nicht, wer den Text geschrieben hat oder wie viele Leute das waren, aber ganz viel von dem findet ja tatsächlich nur im Text statt. Also man muss dann keine Grafiken dafür machen oder sonst irgendwas. Und da muss sich ein Haufen von Leuten wahnsinnig ausgetobt haben. So stelle ich es mir vor. So wie so die Leute, die für Harald Schmidt schreiben und in einem Raum sitzen und sich gegenseitig Sachen zuwerfen. Lass uns mal das probieren. Wir haben noch nie Merkel als Panda-Bär bezeichnet. Nein, ist das eine gute Idee? Wirklich? Nein. So ungefähr. Also keine Ahnung. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Das müsste man nochmal genauer recherchieren, wo das herkommt, weil es einfach so wahnsinnig gut ist an so vielen Stellen.
Das findet alles nur im Text statt. Also das muss man sich auch keine Illusionen machen. Das Spiel ist nicht inszeniert. Es gibt so eine Handvoll gerenderte Zwischensequenzen, die aber nur illustrativ sind. Wenn man in ein neues Gebiet kommt zum Beispiel, wird so ein kurzer Überflug gezeigt, aber die auch nicht erzählend sind. Und die Animationen in dem Spiel beschränken sich im Wesentlichen aufs Laufen und Zuschlagen, und das war's. Und alles, was passiert, alle Beschreibungen, alle Gesten, alle Reaktionen, alles findet nur im Text statt.
Nicht mal Sprachausgaben, ne? Also bis auf wenige Stellen.
Nee, genau. Also das, was wir vorhin gehört haben von den Begleitern, das ist das Höchste der Gefühle, wenn die ab und zu mal miteinander schäkern. Aber selbst wenn du mit denen sprichst, wie du das vorhin erzählt hast mit dem Dacon, alles nur Text, keine Sprachausgabe. Wobei, wenn wir gerade bei der Sprachausgabe sind, die Samples, die wir bisher angehört haben, waren ja aus der deutschen Version. Und es ist ja häufig so, dass die englische Originalversion besser ist. Die Lokalisierung nicht so gelungen, ein paar Schwächen hat. Das ist bei Planescape auch so, obwohl sie bei der Textmenge, muss man sagen, eigentlich gut gearbeitet haben, auch die deutschen Sprecher okay sind. Die Englischen haben es halt doch ein bisschen besser drauf. Aber es gibt eine Ausnahme, und das ist Anna, bei der ich wirklich froh bin, trotz ihrer kratzigen Stimme, wenn ich sie auf Deutsch hören kann, einfach deswegen, weil man sie im iOS-Original ums Verrecken nicht versteht. Das ist jetzt nämlich im Original eingesprochen von Sheena Easton, von der Sängerin, die aus Schottland kommt, und weil die eben so eine Gossengöre ist, hat sie auch so einen starken schottischen Working-Class-Akzent. Wir hören mal kurz an, wie sie im US-Original klingt, und du sagst mir hinterher, was sie gesagt hat.
If you keep bobbing about, Skull, I'm gonna mount you in the end of a pike. About time someone put him out. Ach, I hope a hound litter's in your bedroll.
Ich habe nicht die Spur von Ahnung. Am Anfang geht es um einen hüpfenden oder sich bewegenden Totenschädel, also um Mord.
Um Mord, ja, genau.
Ja, und The Bobbing Skull und so. Und dann habe ich irgendwie den Faden verloren. Was mich übrigens mal interessieren würde, ist, wieso kann man in einem amerikanischen Spiel gefahrlos einen englischen Akzent bringen und alle finden das cool? Und wieso kann man in einem deutschen Spiel keinen deutschen Dialekt bringen?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Aber ich glaube...
Island 3 gab es doch in Norddeutsch, oder? Seemänner, die Norddeutsch sprachen.
Ja, ich glaube, ja.
Vorbisch. Das ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen.
Das ist halt eine Frage des Kontexts. Wenn ich jetzt einen Klärungsversuch wagen müsste, möglicherweise wird mir der gleich in der Luft zerrissen, aber ich würde sagen, dass Akzente oder die Akzente, die man in Spielen trifft, im Englischen eher kulturell belegt sind. Also da ist so ein englischer, aristokratischer Akzent, hat halt was Hochklassiges, und so ein Cockney-Akzent ist dann eher sowas Niedrigklassiges, während sie im Deutschen eher regional belegt sind. Da ist ein Sachse ist jetzt nicht unbedingt hoch oder niedrig, der ist halt ein Sachse.
Das glaube ich nicht. Also natürlich ist Cockney sehr klar regional belegt, zumindest für Engländer, also für Amerikaner vielleicht nicht, aber für Engländer. Und Schottisch, was ja der häufigst gebrauchte Akzent ist in Spielen, wenn man irgendwas darstellen will, ist ja auch sehr klar regional belegt.
Okay.
Was ein bisschen interessant ist, finde ich, dass das, was bei uns Hochdeutsch ist, einfach so eine Art als Metasprache wahrgenommen wird, wohingegen das britische Englisch, der RP, Refined Speech, eher so den Status hat, ich bin einer von vielen anderen Dialekten, nur halt ein besonderer. Mhm. So ein bisschen. Das weswegen man halt so ganz klar diesen britischen Akzent definieren kann, der halt immer Refined Speech ist. Also immer dieses Nachrichtensprecher-Englisch, wie man es sagen kann, oder Oxford-Englisch. Aber ich weiß nicht, entweder ist einfach der Sprachraum größer und deswegen löst sich das Regionale so auf. Ja? Das heißt, die Amerikaner, die das hören, denken dann nicht irgendwie negativ an Glasgow und an den Regen oder so, sondern haben einfach so ein Gefühl von Authentizität dadurch. Oder, also ich finde halt, im Deutschen wird es immer gleich so ein bisschen, bricht es immer den Kontext. Also irgendwie das mit Fantasy geht immer kaputt, das Gefühl. Weil man ja immer sofort an Dresden denkt.
Ja.
Oder an keine Ahnung, wo die Akzente herkommen. Oder an Schwaben. Und dann irgendwie, man hat sofort eine Realwelt-Assoziation. Das scheinen die nicht zu haben. Vielleicht hören die Amerikaner, die ja immer die Hauptzielgruppe sind, vielleicht hören die Schottisch so, wie ich Schottisch höre. Also vielleicht nehmen die das auch nicht so spezifisch wahr. Stimmt. Ich höre ja Schottisch immer nur und denke gar nicht an Schottland, sondern denke nur, Alter, wie cool ist denn das?
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Frage des Bezugspunkts. Wie du vorhin gesagt hast, wenn man jetzt einen Charakter hätte, der sehr stark irgendwie so einen seemännischen Hintergrund hat, dann würde ein nordischer Dialekt wahrscheinlich super passen. Oder wenn du irgendeinen verhutzelten Bergvolkstypen im Spiel hast, dann könnte der vielleicht auch mit einem österreichischen Einschlag reden.
Also Zwerge sprechen immer Schottisch.
Ja,
stimmt. Zu spielen, immer.
Ja, stimmt.
Wahnsinn. Was müsste denn ein Zwerg für einen deutschen Akzent haben? Also ein typischer Zwerg, weißt du schon, Bergbau und so.
Keine Ahnung, wahrscheinlich sächsisch, thüringisch, irgendwie Erzgebirge oder sowas.
Ja, in Ruhrpott eigentlich, oder?
Meinst du?
Ja.
Nur weil die da im Boden rumkriechen im Ruhrpott?
Ja, und weil es so ein bisschen was Rotziges hat und was Eigenes und war und haste, kannste. Das ist schon das, was dem Schottischen sozusagen am ehesten noch ein bisschen trägt. Sowas, also was Industrielles. So,
so was Robustes, ja.
Ja, genau. Naja, ist ja auch müßig, es wird sicher nie wieder groß Akzente in Spielen geben, also deutsche Akzente in Spielen geben.
Eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich, müssten sie Schwäbisch reden, weil das ja so eine Schaffe-Schaffe-Mentalität ist von den Zwergen und da würde das doch wunderbar passen.
Aber Schwäbisch ist zu scheußlich.
Nein, Schwäbisch ist doch
fürchterlich.
So niedlich.
Nein, es ist fast noch schlimmer als Fränkisch.
Wir verlieren jetzt gerade einen Großteil unserer Zuhörerschaft. Denn wir sollten uns hüten, irgendwelche regionalen Einschläge zu beleidigen. Ah, im Gegenteil, wir finden das...
Ich wohne ja in Baden, das ist ja klar. Durch die Feindschaft zwischen Baden und Schwaben.
Ah,
das
okay.
Ist total wurscht.
Okay,
gut, wo waren wir stehen geblieben bei diesem Spiel?
Bei diesem Spiel, ja.
Genau, ach ja, der Sprachausgabe, die es nicht gab und so.
Genau. Du wolltest noch das Ende spoilern.
Nee, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr aufs Ende spoilern. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte man es doch nicht tun.
Dann spoilere ich jetzt das Ende, weil ich doch noch was dazu sagen möchte. Einer der Gründe, warum mir Planescape gut gefällt. Ich muss dazu sagen, ich spoilere jetzt nicht den Ausgang der Story, aber die Antwort auf diese Frage, was das Wesen eines Menschen verändert. Das ist nicht der zentrale, entscheidende Punkt am Ende. Das erklärt nicht, wo der Namenlose herkommt und das erklärt auch nicht die Auflösung seiner Story. Aber die Antwort darauf ist letztendlich, dass der Glaube das Wesen eines Menschen ändert und dass all diese Ausprägungen, die man vorher zur Auswahl hatte, also lass es Liebe, Rache, Reue und so weiter sein, dass das hier nur unterschiedlich stark ausgeprägte Überzeugungen sind. Also wenn Menschen stark überzeugt von etwas sind, an etwas glauben, dann ist es stark genug, um ihr Wesen verändern zu können. Und das ist so eine integrative Art und Weise der Auflösung, dass ich das sehr, sehr schön fand. Und noch schöner ist fast, dass es trotz dieser starken Betonung des Glaubens aber ein antispirituelles Spiel ist. Weil diese Welt von Planescape, diese Welt der Ebenen, die zentrale Natur der Ebenen ist, dass sie aus Glauben erschaffen wurden. Also das ist so dieser naheliegende Gedanke, dass die materielle Ebene ist so das Zentrum des Universums, da laufen Menschen rum und das, was sie glauben, die Götter, die Teufel und so weiter, denen ihre Vorstellungen vorkommen, manifestieren sich dann irgendwo in einer anderen Dimension und werden dort real. Darauf basiert im Prinzip Planescape. Und diese Idee, dass also alles, alle Götter menschgemacht sind, dass sie sozusagen Meme sind, die aus den Gedanken überspringen und dass der Mensch oder diese Wesen auf der materiellen Ebene der Mittelpunkt der Schöpfung sind, macht es zu einem sehr antispirituellen Spiel. Und dieser Gedanke eben, dass Glaube Dinge schaffen und verändern kann, zieht sich dann auch durch das ganze Spiel, was man in diesem Moment, wo einem das so offensichtlich wird am Ende des Spiels, in der Rückschau dann reflektiert und dann merkt, ja, es stimmt, ich habe selbst in dem Spiel gemerkt, da wurde eine ganze Stadt zwischen Ebenen verschoben, weil sich ihre Gesinnung verändert hat. Da ist man diese kleine Sidequest zum Beispiel, wo es in diesem ganzen Sitchel gibt es keinen einzigen Baum, außer einer kleinen Reihe, und die sind alle abgestorben. Und dann trifft man einen Questgeber, der sagt, das wäre doch schön, wenn wir diese Bäume wieder zum Leben erwecken könnten. Kannst du daran glauben? Und dann musst du genügend Leute überzeugen von deinen Begleitern, und sobald 3 oder 4 dran glauben, dann fangen die wieder an, leicht zu grünen. So in dieser Form gibt es noch mehr Belege dafür, dass sich im Prinzip der Willen, die Vorstellungskraft der Menschen das Universum formt.
Das ist ja eine schöne Vorstellung. Also nicht glauben im Sinne von an eine Religion oder an einen Gott, sondern also das schiere Glauben erschafft Welten und Wesen. Ist es nicht so, dass man die ganze Zeit lügen kann, wie man heißt? Es gibt ja immer eine Default-Sache. Man wird immer gefragt, wie man heißt. Und dann kann man halt natürlich auch sagen, dass man das nicht weiß. Und man kann aber auch einfach Adan sagen. Und das ist mir komplett unerklärlich geblieben, das ganze Spiel durch, warum man das sagen können sollte und warum man das tun sollte. Weil es einfach klingt wie irgendein Name. Also auch nicht mal so, klingt nicht so, nicht mal so wie John Doe oder so ein Default-Name, wie Bernd oder so, sondern halt wie irgendwie, als wäre das ein Name, mit dem man was verbindet. Ja, und wenn man das ganze Spiel durch konsequent immer wieder sagt, dann gibt es hinterher den Schatten eines Adan in einer Bar. Und dann ist der einfach durch den Glauben daran. Ich habe ja dann Leuten gesagt, dass ich das bin und so. Ja.
Und dann ist er da, genau.
Und das ist dann ist auch noch mal ein weiterer Beweis dafür, für das, was das Glauben oder das sich vorstellen oder so erzeugen kann.
Ich glaube, das sind diese Art von Kleinigkeiten, von langfristigen Konsequenzen, die das Planescape auch von vielen Leuten, weswegen sie das so im Herzen tragen, das Spiel, weil du halt ein paar Stellen wirklich unerwartete Auswirkungen hast. Mir fällt jetzt zum Beispiel auch kein anderes Spiel ein aus dem Stegreif, das so eine naheliegende Konsequenz für böse Spieler hat, die anfangen, Leute umzubringen. Weil tendenziell kannst du ja, bist ja ein starker und sterblicher Typ, über den Straßen rumlaufen und Leute erschlagen, Passanten erschlagen. Würde sogar zu einem bösen Charakter passen. Aber es gibt diese Dame der Schmerzen, die als Herrin über Sigil wacht, die keine weitere Rolle spielt im Spiel, der du nie begegnest. Aber wenn du zu viele Leute umbringst, dann wird die erbost auf dich und schmeißt dich in ein Labyrinth zur Strafe. Formt also aus Sigil einen abgeschlossenen Teil, wo du dann reingeworfen wirst. Und das ist so eine Art Minispiel. Du musst da halt wieder rauskommen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber diesen Teil des Spiels siehst du nur, wenn du böse spielst. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit reinzukommen, aber die ist ein bisschen abstrakt, da muss man draufkommen. Aber eigentlich ist das halt tatsächlich ein Teil des Spiels, der reserviert ist für Leute, die böse genug sind, um rumlaufen und Leute abzuschlachten.
Großartig.
Ja.
Und warum auch nicht? Ja, also es ist ja nicht so schwierig, so ein Teil zu entwerfen und dann dem Spieler ein anderes Erlebnis zu geben. Machen ja aber einige von den modernen Spielen ja auch hin und wieder. Vielleicht nicht so konsequent an allen Stellen. Gut, haben wir noch was vergessen, was wir sagen können, ohne es komplett zu spoilern?
Wir können ja sagen, dass es, das liest man auch immer bei Planescape, dass es 3 unterschiedliche Enden hatten. Das stimmt so eigentlich nicht. Es gibt 3 unterschiedliche Entscheidungen, die man im Ende treffen kann. Und davon ist eine ganz falsch und die anderen beiden sind so in Abstufungen gut, aber die münden dann auch in die gleiche Konsequenz. Wusstest du eigentlich, um noch eine kleine Anekdote am Rande zu erzählen, dass dieser Chris Avellone, den du vorher schon erwähnt hattest, also der Lead Designer oder Writer von dem Spiel, dass der im Prinzip mit Schuld daran ist, dass unser Kollege Fabian Siegesmund von der GameStar seine Jasmin geheiratet hat?
Das trifft mich total unvorbereitet.
Dann erzähle ich das.
Aus, bitte.
Dann erzähle ich das noch schnell. Ich habe den 1-2 Mal getroffen, den Chris Avellone. Der ist ein sehr netter Typ, sehr quirlig. Und der war, wann war das, 2007 oder so oder so, war der in München wegen Neverwinter Nights 2. Und die Geschichte beginnt aber eigentlich auf der Games Convention in Leipzig, wo ich einen Termin bei Atari hatte, ich glaube auch wegen Neverwinter Nights 2, und Fabian war auch mit dabei. Und da haben wir gemeinsam eine neue Mitarbeiterin von Atari kennengelernt, die wir nicht kannten, und das war diese Jasmin. Zwischen den beiden hat es dann offensichtlich direkt gefunkt. Die waren auch gemeinsam auf der Games Convention Party abends, haben sich gut amüsiert, und dann haben sie sich aber irgendwie aus den Augen verloren. Er wieder zurück nach München und sie wieder zurück nach Frankfurt. Ein paar Wochen später kam dann also Chris Avellon nach Deutschland wegen Neverwinter Nights 2 und kam mit dem Michael Röder, dem Pressesprecher von Atari, nach München. Und haben uns das Spiel angeschaut und abends haben wir gesagt, ach, gehen wir noch gemeinsam ins Spatenhaus in die Stadt. Da war die Jasmin dann auch dabei, die war mit auf diesem Trip und sollte dazu uns stoßen. Und dann ging ich zu Fabian und sagte, hey, da lief doch was zwischen der Jasmin und dir, die ist da in der Stadt, magst du nicht mitkommen und mit uns ins Spatenhaus gehen? Und dann sprang er begeistert auf und ging mit uns abends dahin. Und Chris Avellon war also im Prinzip der Aufhänger dafür, dass die beiden sich wiedergesehen haben, weil er eben wegen Neverwinter Nights 2 da kam. Und das, die haben sich den ganzen Abend lang gut verstanden. Wir waren dann auch noch im Café Puck was trinken, Cocktails trinken. Und jedenfalls war das so das zweite Wiedersehen. Und seitdem haben sie sich dann auch nicht mehr aus den Augen verloren. Und dann ging das auch ganz schnell zusammengezogen, verlobt, verheiratet. Das war alles in kürzester Zeit.
Genau, und jetzt Kinder und alles und so. Aber es ist eine der Liebesgeschichten der deutschen Spielebranche. Ist doch schön, dass
das... Ja, und wie gesagt, wenn Chris Avellon nicht nach Deutschland gekommen wäre, dann hätten sie sich womöglich nicht wiedergesehen.
Das glaube ich nicht, aber...
aber ich glaube schon. Dass du es erzählt hast. Ja.
Dann lass uns an dieser Stelle innehalten, den Vorhang zu und alle Fragen offen, wie das so schön Marcel Reich-Ranitzky immer gesagt hat, beim Literarischen Quartett. Man könnte noch stundenlang über Spezifika dieses Spiels reden und man kann auch stundenlang noch Einzelbegebenheiten erzählen. Aber ich glaube, wir haben das Spiel grundsätzlich erfasst.
Wir können nur jedem raten, selbst reinzuschauen. Das gibt's bei Good Old Games, glaube ich, nach wie vor zu kaufen. Es ist ein bisschen sperrig. Man muss sich darauf einstellen, viel zu lesen. Aber ich glaube, es ist es wert.
Mir ist es ehrlicherweise total schwer gefallen, das nochmal zu spielen, als ich es vor 3 Jahren versucht habe.
Ja.
Aber man muss ja irgendwie durch. Lustigerweise übrigens, was ich noch erzählen wollte, was ich vergessen habe bis dato, ich habe mein Exemplar in England gekauft, am Flughafen, und da war ein Roman dabei.
Ah, okay.
Es war so draufgeschweißt, so ganz komisch, oder nee, lag glaube ich drin. Nee, ich glaube, der war so draufgeschweißt. Und da gab es halt einen Roman zu. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt jemals gelesen hatte, weil ich hatte den so angelesen und fand den nicht sehr gut. Aber den gibt's auch noch irgendwo sicherlich. Vielleicht, wenn man sich gar nicht traut, dann kann man vielleicht wenigstens Grundgeschichte verfolgen in einem Roman, den man für 30 Cent auf Amazon kauft oder so.
Ja, aber das Spiel ist ja an sich ein spielbarer Roman. Ich glaube, damit ist man grundsätzlich besser.
Ich setze halt den Text schauderhaft schlecht da. Ja, ich finde halt, also der Text ist nicht so wahnsinnig schön lesbar.
Ja.
Auch nicht schön gesetzt oder so. Und es läuft halt, weil es ja am Ende doch noch ein Rollenspiel ist, in so einem Textfenster unten durch. So, das sind Viertel des Bildschirms erfüllt und oft sind da die Punkte nicht lang genug. Und also sind die Textblöcke sehr lang und man muss sie scrollen und so. Und hat mehrere Antworten und dann scrollen die raus und so. Also ich fand es dem Text folgen ein ganz bisschen nervig. Da hätte ich mir gern so einen Volltext-Button gewünscht oder sowas, um das schön gesetzt zu lesen.
Also um das nochmal zu unterstreichen, das ist ein Spiel mit Haken und Ösen, Ecken und Kanten, das vieles nicht so toll macht. Zum Beispiel in den Kämpfen, um das nochmal kurz zu sagen, viel weniger taktisch ist als die Baldur's Gate-Spiele. Einfach deswegen, weil die Baldur's Gate-Spiele ihre Taktik daraus beziehen, dass du Zauberer hast, die bestimmte Immunitäten haben, dass du Gegner hast mit Resistenzen, dass es bestimmte Zustände gibt, also paralysiert, vergiftet und so weiter. Und das gibt es alles nicht in Planescape Torment. Du triffst im ganzen Spiel vielleicht auf 3 oder 4 Zauberer als Gegner, ansonsten sind das nur Nahkämpfe, in denen du null Taktik brauchst, also komplett verschenkt. Aber die Kämpfe sind halt auch einfach nicht so wichtig und auch dieses ganze Sperrige des Designs ist nicht so wichtig, weil das Szenario, die Atmosphäre, diese Charaktere, mit denen da unterwegs sind, der als eigentlich tragende Element des Spiels sind. Und es ist in seiner Machart, in seiner Sperrigkeit ein Spiel, das es eigentlich nicht geben dürfte. Das ist so ein wirklich krasser Gegenentwurf zu dieser kleinste gemeinsame Nennerstrategie von anderen Blockbustern mit mehr Standard-Fantasy. Das mögen die Leute, da kennen wir die Zielgruppe, da machen wir nichts verkehrt. Und das Planescape Torment macht alles anders. Anderes Szenario, andere Wesen, ganz bizarr, abgedreht, Untote, Sex und so weiter. Sperriges Spiel, aber weil es es trotzdem gibt und weil es so triumphal gut ist in seinen besten Momenten, deswegen wird es so geliebt.
Ach, Christian, sehr schön. Ja. Das mit dem bizarren Szenario und so schlägt sich übrigens nieder in der Beschreibung von Heinrich Lenhardt im GameStar-Test, in der halt sagt, das sei ein morbides Szenario, frische Monster, irre Partymitglieder, magische Tätowierungen, frische Monster, richtig, das muss damals in diesem kurzen Zeitfenster im Jahr 2000 die Beschreibung gewesen sein für ungewöhnliche Monster. Aber ich finde frische Monster, da muss ich ja gleich irgendwie an Käse und Kühlschrank denken. Das fand ich ein bisschen sehr absurd für diese wahnsinnige Welt. Hat Heinrich zwei Wörter über und das sind halt die frischen Monster. Entschuldigung, ist jetzt ein bisschen gemein. Man hat ja auch nicht so viel Platz in diesen Meinungskästen und so. Und er nennt das Spiel ja auch eine radikale und erfrischende Alternative zum Schema 11. Also insofern, er hat das schon verstanden, glaube ich.
Auf den Punkt gebracht, ja.
Aber das ist natürlich alles sehr, sehr lustig. Frische Monster.
Ja, ein besseres Schlusswort könnten wir kaum
finden. Monster gebe ich zurück ins Funkhaus, Christian.
Alles klar. War schön, Gunnar. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Puh, lange hätte ich sein albernes Gezisch aber auch nicht mehr ertragen. Na, wollen wir mal hoffen, dass er nicht wiederkommt.